HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl. Heiße Quellen im Yellowstone, der Half Dome im Yosemite-Nationalpark, Sümpfe in den Everglades. Sie alle gelten sozusagen als Amerikas Kronjuwelen. Um diese und andere Naturreichtümer zu schützen, schufen die USA vor 100 Jahren den National Park Service. Diese Bundesbehörde verwaltet heute mit ihren 20.000 Angestellten nicht nur 59 Nationalparks, sondern auch Naturschutzgebiete und Orte mit besonderer Bedeutung kultureller oder historischer Art. Hören Sie dazu HR Info, die Reportage, heute von unseren Korrespondenten Martina Butler, Kai Clement, Nicole Markwald, Georg Schwarte und Wolfgang Stuflesser.
It just takes over the landscape and it is truly breathtaking.
Wir haben die Karibus gesehen, einmal einen Braunbär.
Die Bären beobachten, die Gletscher und die Wale, das war das Highlight.
It's just so much kind of untouched wilderness that you don't really get to see as much anymore.
I see a great nation upon a great continent, blessed with a great wealth of national resources.
It just makes you feel so small and unimportant.
Doug Mahwinney steht im Yosemite-Tal und schaut auf El Capitan. Der riesige Granitfels ragt 1000 Meter hoch aus dem Tal heraus. Sein Gipfel liegt 2300 Meter über dem Meeresspiegel. El Capitan, auf Deutsch der Häuptling, ist eines der Wahrzeichen des Yosemite-Nationalparks. Er entstand vor mehr als 100 Millionen Jahren. Kein Wunder, dass Doug beim Anblick des hellgrauen, erstaunlich glatten Felsmassivs ins Philosophieren kommt. Die Natur wird noch lange nach uns da sein, sagt er, und sie war lange vor uns hier. Sie kümmert sich nicht um uns, sondern ist einfach grandios.
Nature will be here long after we're gone. It was here long before we ever came. Nature doesn't care about us. That's what it makes me feel. It's just grand.
Ein Gletscher hat sich in der letzten Eiszeit durchs Yosemite-Tal gewälzt und ihm dabei seine Form gegeben. Heute wälzen sich vor allem Touristenmassen durch die prachtvolle Landschaft. Mehr als 4 Millionen sind es im Jahr. Wie Alex, Karl und Saku aus Finnland, die einen Rucksacktrip durch den Park machen und, wie sie sagen, alles sehen wollen.
Everything. El Capitan, Half Dome, the waterfalls.
Das Tal war schon vor 8000 Jahren von Indianern besiedelt. Yosemite heißt wörtlich übersetzt, sie sind Mörder. So bezeichnete einer der Stämme einen verfeindeten anderen. In den 1850er Jahren kamen die ersten Touristen. Und im Grunde wurde hier die Idee der Nationalparks geboren, erzählt Scott Gadimant vom National Park Service. Das war, als Präsident Lincoln 1864 ein Gesetz mit dem Namen Yosemite Grant unterzeichnete.
In 1864, the United States was in the midst of civil war.
Die Vereinigten Staaten waren im Bürgerkrieg und Präsident Lincoln versuchte natürlich, die Nation zusammenzuhalten. Man brachte ihm frühe Fotos und Beschreibungen dieses schönen Tals, der Wasserfälle und der Sequoia-Mammutbäume. Während des Goldrauschs kamen viele Leute hierher, sägten die Sequoias ab und schütteten Chemikalien in die Flüsse. Dagegen formte sich eine Art kleine Umweltbewegung und das Ergebnis ist der Yosemite Grant. Zum ersten Mal auf der Welt wurde ein Stück Land in dieser Art unter Schutz gestellt, um es zum Wohle aller zu erhalten.
Public Trust as the first piece of land anywhere in the world that had been set aside purely for preservation. And for everybody.
Damit entstand im Yosemite-Tal die Idee, die erst 8 Jahre später zur Gründung des ersten Nationalparks in Yellowstone führte. Kein privater Landbesitz, strenge Schutzauflagen für die Natur. Dafür, dass die Regeln auch eingehalten wurden, sorgte ab 1916 der National Park Service als öffentliche Einrichtung für das Personal, das sich um Erhalt und Fortentwicklung der Parks kümmerte.
Über 307 Millionen Besucher verzeichnete der National Park Service allein im vergangenen Jahr. Insgesamt kümmert sich die Behörde um 407 verschiedene Orte. Nicht nur Nationalparks, sondern auch Naturschutzgebiete und Orte mit besonderer kultureller oder historischer Bedeutung. Darunter auch der Appalachian National Scenic Trail. Ein 3500 Kilometer langer Fernwanderweg im Osten der USA, der durch 14 Bundesstaaten führt.
Wheezy, Gimpy, House, Chipotle und Friendly Nate sitzen um einen kleinen Tisch. Einige haben die Wanderschuhe ausgezogen, damit die beeindruckend großen Blasen an den Füßen mal Luft bekommen. Ihre T-Shirts sind löchrig, Chipotles Bart wird langsam ungezügelt lang. Kein Wunder, schließlich haben die fünf schon rund 1600 Kilometer in den Beinen. Sie wandern auf dem Appalachian Trail von Georgia nach Maine. Und Gimpy, die eigentlich Elizabeth heißt, schaut zweifelnd auf ihre Schuhe.
Die fallen langsam auseinander. Ich muss sie irgendwie zusammenhalten mit Sekundenkleber oder Klebeband.
Wenn die Wanderer auf dem Appalachian Trail losgehen, lassen sie ihr Leben für Monate hinter sich. Sie geben sich Trailnamen. Chipotle heißt eigentlich Candle und House Carter. Aber für 3408 Kilometer ist vieles anders. Das Leben in einem Rucksack, der Kopf auf Autopilot, erzählt Chipotle.
It gives you a lot of time to think.
Zeit zum Nachdenken. Sobald klar ist, was gibt's zu essen, wo wird geschlafen, können die Gedanken wandern, während die Füße durch die Wälder, Berge und Täler marschieren. Friendly Nate erzählt, wie nah er der Natur schon gekommen ist.
Ich habe eine Klapperschlange gesehen und viele Rehe und Bären. Im Shenandoah hatte ich eine unschöne Begegnung mit einem Bären. Da hatten Leute ein Tagebuch vergessen und ich wollte hinterher, um es ihnen zurückzugeben. Da bin ich auch nachts gewandert. Da sehe ich etwas, rufe laut und der Bär dreht sich um und schaut mich an. Und genau das soll ein Bär ja nicht tun, wenn er einen Menschen sieht. Er soll wegrennen.
Der Bär hat sich dann doch getrollt und Nate ist weitergewandert, um eine Geschichte, die er abends im Zelt erzählen kann, reicher. Rund 4000 Wanderer haben sich dieses Jahr aufgemacht, um den Appalachian Trail zu Fuß zu erobern. Rund ein Viertel kommt in der Regel an. Viele Teile des Appalachian Trail sind auch Teil von Nationalparks. Der Langstreckenwanderweg führt durch 14 Bundesstaaten. Und auch wenn Start und Endpunkt immer gleich sind, verändert sich der Weg ständig. Das erklärt Laurie Pottiger, die für die Appalachian Trail Conservancy arbeitet, während sie ein Stück des Weges wandert.
Die Länge in diesem Jahr sind 3408 Kilometer. Die Länge ändert sich aber jedes Jahr, weil der Weg eine lebende, atmende Einheit ist.
Jedes Jahr verändert sich der Wanderweg ein bisschen. Ein kleiner Umweg hier, ein neuer Schlenker da, um noch eine schöne Aussicht mitzunehmen. Wheezy setzt seit Mitte Mai jeden Tag einen Fuß vor den anderen. Und die schlanke, blonde 21-Jährige ist begeistert.
Bisher war es großartig. Das Wetter ist gut, die Smoky Mountains, das Shenandoah. Das waren bis jetzt meine Highlights. Und selbst die schlechten Tage sind besser als mein normales Leben. Wirklich toll.
My typical life, so it's they're really good.
Dass sie erst gut die Hälfte des Appalachian Trails geschafft haben, schreckt Wheezy nicht ab.
Kind of crazy. You know what it is?
Das ist verrückt. Aber es ist so viel passiert in den letzten 1600 Kilometern. Da wirkt die zweite Hälfte ein bisschen irreal. Aber wir werden ankommen.
But they'll get there.
Und für Wheezy ist es eine Wanderung nach Hause. Schließlich kommt sie aus Maine, dem Staat, in dem der Appalachian Trail endet. Dann wird aus Wheezy wieder Kaylin. Aber sie hat Geschichten und Erfahrungen für den Rest ihres Lebens gesammelt. Plus ein paar tausend Kilometer in den Beinen, quer durch die USA.
Ein Gebäude, 6 Wohnungen in der Lower East Side von Manhattan. Hier lebten Immigranten aus Deutschland, Irland und Italien, die nach New York gekommen waren, um der Armut in ihren Heimatländern zu entkommen. 6 Wohnungen, die ein Symbol für die Einwanderungsstadt New York sind.
Gleich gehen wir hier in ein historisches Gebäude, ein Mietshaus von 1863. Bis 1935 war es bewohnt und in diesem Zeitraum haben hier etwa 7000 Menschen gelebt aus 20 verschiedenen Ländern. Raj Varma ist Neuseeländer mit indischen Wurzeln und amerikanischem Pass. Viel mehr Migrationsgeschichte ist in einem Menschen schwer vorstellbar.
And yeah, I'm an educator here at the museum.
Schon die Bezeichnung Educator, Erzieher, macht klar, hier geht es nicht um Vitrinen mit historischen Dokumenten zur Einwanderungsgeschichte. Hier geht es um Geschichte, vermittelt durch Geschichten, Schicksale statt Statistiken.
This was known as a gateway to the Americas, this neighborhood. And these streets were full of immigrants.
Dieses Viertel sei früher das Tor nach Amerika gewesen, erklärt Raj Varma. Die Straßen voller Einwanderer. Ein Foto belegt es, Pferde statt Autos und die Straße verschwindet im Menschengewirr. Raj Varma wird uns eine Stunde lang durch ein historisches New Yorker Tenement in der Orchard Street Nummer 97 führen. Ein Mietshaus also. Er führt uns durch die Wohnungen und Leben zweier Einwandererfamilien. Es geht um das deutsch-jüdische Ehepaar Gumpatz der 1870er Jahre und die italienisch-katholische Baldizzi-Familie, die hier in den 1930er Jahren lebte.
Hey, welcome, welcome.
Wir stehen in der Wohnung von Julius und Natalie Gumpatz, ihren drei Töchtern und ihrem früh verstorbenen Sohn. 35 Quadratmeter hoch, beengtes Auswandererglück, ohne Strom und mit nur einem Wasseranschluss und vier Plumpsklos im Hof für insgesamt 20 Familien.
No electricity, no running water, no central heating, no gas.
Auswandererglück? Wohl weniger. Ein Jahr nach der Panik, der großen Wirtschaftskrise von 1873, verschwindet Ehemann Julius plötzlich. Tot? Durchgebrannt? Nie wird seine Frau es erfahren. Sie durchkämmt mit einem Art Suchtrupp das sogenannte Kleindeutschland. Erfolglos.
After several days of combing Kleindeutschland looking for him, he was never seen alive again.
My name is Carol Roy.
Carol Roy bringt als Besucherin des Museums eine von über 200.000 pro Jahr, wie so viele Amerikaner, ihre eigene Einwanderungsgeschichte mit. In ihrem Fall ist es eine polnische.
Wir haben auf einem Dachboden gespielt, der wie einige der Zimmer hier aussieht. Das hat viele Erinnerungen zurückgebracht, die man als Kind hatte.
Die museale Anteilnahme am Leben der anderen, der Fremden, das wirkt wie eine Ohrfeige für den aktuellen Präsidentschaftskandidaten Trump. Für den sind Mexikaner Vergewaltiger und Muslime potenzielle Terroristen.
We are not partisan. We don't take a position in the political debate.
Aber nein, wehrt sich ein Gebäude weiter Museumsdirektor Morris Fogel, gebürtig aus Kasachstan, sehr diplomatisch. Man sei natürlich überparteilich. Stolz sei er darauf, dass sein Museum zum Nationalparksystem der USA gehöre und zu dessen großer Vermittlungsaufgabe.
Who we were as a people, what we had experienced, what brought us together, what we shared.
Wer waren wir als Volk? Was haben wir erlebt? Was hat uns zusammengeführt? Was verbindet uns? Anfangs ging es mehr um Natur. Man denkt bei den USA an den Grand Canyon, die Niagara-Fälle, den Yosemite Park. Das Mietshausmuseum ist so besonders, weil es zeigt, wie durch das Leben der Einwanderer dieses Land geschaffen und umgeformt wurde und wir zu dem Volk wurden, das wir heute sind.
We became the kind of people we are.
In die Obhut des National Park Service fallen der tiefste See der USA, der Crater Lake in Oregon, oder auch die weitläufigste bekannte Höhle der Welt, die Mammoth Cove in Kentucky. Und auch der höchste Berg Nordamerikas, der Denali. In der Sprache der Ureinwohner Alaskas, der Athabasken-Indianer, bedeutet Denali der Hohe oder der Große. Ein Gigant, den trotzdem nicht jeder Besucher sieht.
Once again, welcome. And my name is Clay. I'll be showing you guys around the park today. Right now the weather's the best over the Kehiltna, the largest glacier in the park.
Clay Dillard und seine Passagiere schnallen sich an. Seit 4 Jahren zeigt er Touristen den Denali-Nationalpark aus der Luft. Gletscherlandung inklusive. Die zweimotorige Twin Otter aus den 50er Jahren hebt sanft ab. Und ein Blick aus dem kleinen Fenster macht in Sekunden deutlich, warum es jedes Jahr rund 500.000 Menschen in den Denali zieht. Bis zum Horizont erstreckt sich sattes Grün. Wiesen, Mischwald, durchbrochen von blauen Tupfern. Kleine Seen und Flüsse reflektieren die Nachmittagssonne. Keine Straße, kein Auto, keine Gebäude sind aus der Luft zu entdecken. Natur pur. Nach ein paar Minuten hat Dillard die mittleren Höhenlagen erreicht. Sie sind am Denali baumfrei. Moose, Gräser und Flechten bedecken den Permafrostboden. Die grauen Felsen der Alaska-Kette verstecken ihre fernen Spitzen im Nebel. Auf den größten Star des Nationalparks müssen der Pilot und seine Passagiere deshalb verzichten. Der Denali, der mit 6190 Metern höchste Berg Nordamerikas, hat sich verhüllt. Nur rund ein Drittel aller Parkbesucher bekommt ihn zu Gesicht, so scheu ist er. Rund 1200 Menschen versuchen jedes Jahr den Aufstieg, nur die Hälfte mit Erfolg. Mountain Ranger Tucker Chenoweth erklärt, neben guter Ausrüstung und körperlicher und mentaler Fitness sei vor allem eines wichtig: Zeit.
Wer auf den Denali möchte, braucht mindestens 15 bis 25 Tage. Man muss auf dem Berg überleben können, also im Schnee zelten, Schnee schmelzen, ein Camp so bauen, dass es windgeschützt ist. Darüber denken viele nicht nach, wenn sie an eine Bergbesteigung denken. Und manchmal sind diese Fähigkeiten wichtiger als ein exzellentes Klettern.
Die Bergsteigesaison ist gerade mal 2 Monate lang, Mai und Juni. Und selbst dann sinken die Temperaturen nachts manchmal auf bis zu minus 40 Grad Celsius. Ein Wetterumschwung könne die Besteigung in die Länge ziehen, berichtet Tucker Chenoweth.
Wenn das Wetter schlecht ist, muss man eine Pause einlegen. Weiterlaufen wäre fatal auf diesem Gletscher. Alles ist weiß, der Wind bläst den Schnee durch die Gegend. Man kann unmöglich den Weg finden. Man muss an Ort und Stelle bleiben und bis zu 6 Tagen einfach ausharren.
Die meisten Besucher wählen einen wesentlich bequemeren und zeitsparenden Weg, den Park zu erkunden. Ein Tagestrip per Shuttlebus. Dunkelgrüne Busse tuckern im Halbstundentakt in den Denali hinein und wieder hinaus. Die Park Road, die einzige Straße hier, windet sich 143 Kilometer weit hinein. Eine Mini-Etappe im Park, der ungefähr so groß ist wie ganz Sizilien. Plötzlich hält der Busfahrer an. Eine kleine Gruppe Moorschneehühner pickt am Straßenrand. Der braun-weiße Vogel ist das Wappentier Alaskas. Rasch ziehen die Passagiere die Busfenster herunter, nur die Kameraobjektive gucken heraus. Ganz so wie vom Fahrer erwünscht. Hier streifen schließlich nicht nur niedliche Hühnchen durch die Gegend, sondern auch hungrige Schwarz- und Braunbären, Luchse und Wölfe sowie Elche und Karibus. Und die bekommt fast jeder Besucher zu Gesicht. Als plötzlich ein Braunbär in gut 50 Metern Entfernung zu sehen ist, wird es ganz still im Bus. Nur das Klicken der Kameras ist zu hören. Bis sich der nächste Shuttlebus vorbeischiebt. Schließlich wollen diese Parkbesucher auch einen Blick auf das Tier werfen. Die Geschichte des National Park Service wird beständig fortgeschrieben. Neuester Zugang, unter anderem eine Bar. Nicht irgendeine Bar, sondern der Ort, wo Schwule und Lesben begannen, sich gegen Polizeigewalt und Diskriminierung zur Wehr zu setzen.
Our journey is not complete until our gay brothers and sisters are treated like anyone else under the law. If we are truly created equal, then surely the love we commit to one another must be equal as well.
Elliot hat die Worte von Präsident Obama noch im Ohr. Damals, 2012 war das. Dem alten Mann stehen die Tränen in den Augen. Er sitzt auf einer Parkbank im Christopher Park in New York City. 20 Meter entfernt, das Stonewall Inn. Da, wo alles begann damals. Und Elliot, der alte Mann, hat nie geglaubt, dass seine Parkbank einmal Teil eines National Monuments sein würde. Das Stonewall Inn. Ein nationales Denkmal.
Gay people are people. They're human beings, just like everybody else.
Schwule sind einfach nur Menschen, wie jeder andere auch. Homosexuell zu sein ist keine Neigung. Es passiert und es ist mir eben auch passiert. So ist es.
It's just something that happens. And it happened to me. So, you know, what can I say? It's just about time.
Es wurde höchste Zeit, sagt der alte Mann unter Tränen. Am 24. Juni dieses Jahres geschah, was Elliot höchste Zeit fand. Präsident Obama erklärte Stonewall zum 412. Nationaldenkmal der USA. In einer Reihe mit der Freiheitsstatue. Sean Gazella, Park Ranger des National Park Service, erklärt seither hier den Besuchern, wie es damals war im Land und in New York, bevor Schwule und Lesben hier aufstanden, um für ihre Rechte zu kämpfen. 1969, als der Aufstand begann, war es hier nicht illegal, schwul zu sein, aber niemand durfte weniger als 3 Kleidungsstücke tragen, die nicht zum Geschlecht passten. Kein Mann durfte die Hand eines anderen halten, Alkohol an Schwule auszuschenken, verboten. It was illegal to serve alcohol to somebody that you suspected was homosexual, right? So de facto, it was illegal, right? Hier im Stonewall begann an jenem Freitag, dem 27. Juni 1969 in der Christopher Street, was jetzt Teil der amerikanischen Geschichte ist, der Aufstand von Schwulen und Lesben, Transgender, gegen Polizeigewalt, gegen Unterdrückung. 3,1 Hektar ist das jüngste, das 412. Nationaldenkmal groß, ein Park, die Straße des Stonewall Inn. Auch darum nämlich gehe es beim National Park Service, sagt der Park Ranger, alle Seiten, nicht nur die schönen der amerikanischen Geschichte zu erzählen. Es geht auch um die hässlichen Seiten, Sklaverei, den Bürgerkrieg oder eben auch um die Unterdrückung der LGBT-Community im Land. Gerade arbeiten sie daran, Führungen zu entwickeln, Besuchern nahezubringen, was dieser Ort bedeutet. 2 Parkranger sind von 12 bis 20 Uhr abends dort, verteilen Broschüren, beantworten Fragen. Hier geht's um Geschichten von Menschen. Das will ich den Besuchern nahebringen, sagt Sean, der Parkranger, der stolz ist, hier Dienst tun zu dürfen.
This is about human stories, right? So that's the takeaway I've been trying to share with folks.
Stonewall National Monument. 2015 war es, als der Governor von New York genau hier erstmals vom obersten Gerichtshof genehmigt ein schwules Paar traute. Geschichte, auch das.
By the power recently vested in me by the state of New York, I now pronounce you married. Congratulations.
Der Jubel hallte damals durch die Christopher Street. Heute sitzen hier Touristen, staunen, stehen vor der Statue zweier ganz in weiß gefärbter Männer, die sich an der Schulter halten. Ein Nationaldenkmal der etwas anderen Art. Eins sagt Sean, dass egal was in den USA noch passiere, jetzt für die Ewigkeit Denkmal bleiben wird. Das ist und wird, solange die amerikanische Regierung besteht, ein Nationaldenkmal bleiben. Es wird immer geschützt sein, von niemandem zu widerrufen.
And it will always be protected. It cannot be reversed.
Nationalparks werden vom Kongress benannt, Nationaldenkmäler vom Präsidenten. Elliot, der alte Mann, der seit Jahrzehnten hier neben dem Park wohnt und damals den Aufstand aus der Ferne sah, ist Obama unendlich dankbar. Und Tommy Lanigan Schmidt, der sich selbst den letzten Überlebenden der Stonewall Riots nennt, sagt, Obama habe als erster Präsident Stonewall in einer Antrittsrede erwähnt. Damit Geschichte geschrieben und mit dem neuesten Denkmal Stonewall für die Geschichte bewahrt.
President Obama, I mean, actually mentioned Stonewall. That never happened before.
We, the people, declare today that the most evident of truths, that all of us are created equal, is the star that guides us still. Just as it guided our forebears through Seneca Falls and Selma and Stonewall, just as it guided all those men and women, sung and unsung, who left footprints along this great mall, to hear a preacher say that we cannot walk alone, to hear a king proclaim that our individual freedom is inextricably bound to the freedom of every soul on earth.
Über 100 Jahre National Park Service und Amerikas Kronjuwelen in Form von Nationalparks und anderen Naturschutzgebieten und Orten mit besonderer Bedeutung berichteten unsere Korrespondenten Martina Butler, Kai Clement, Nicole Markwald, Georg Schwarte und Wolfgang Stuflesser. HR Info, die Reportage finden Sie auch im Internet und zwar auf hrinforadio.de. Ich bin Liane Stahl.